Dinge von Interesse. Der Podcast.
Wir wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber unsere Hörer müssen uns ernst nehmen. In diesem Sinne. Hallo Clemens.
Ja, hallo Gregor. Es kommt mir vor, als hätten wir neulich erst aufgenommen.
Ja, als hätten wir neulich erst über die erste Hulk Hogan Folge vom A-Team gesprochen. Und jetzt sind wir schon bei der zweiten Folge.
Ja. Nicht, dass das Internet noch ausfällt, dann schnell vorproduzieren, damit hier... Ne, damit die da oben, wer auch immer das sein soll, nicht gewinnen.
Ja, es ist ein Drama im Moment, weißt du. Ich hab richtig Trouble with Internet so ein bisschen im Moment. Ja, aber wir haben ja, als du das letztes Mal, als wir über die erste Folge geredet haben, wo es noch um so hehre Ziele wie, weißt du, wir müssen das Venice Beach Boys Center irgendwie retten, haben wir gedacht, Mensch, haben wir ja am Ende doch drüber geredet, dann lass uns auch gleich die zweite Folge vom Hulkster machen beim A-Team. Und dann dachte ich mir noch, ja, Mensch, machen wir doch. Warum denn nicht? Und warum so lange warten? Dann können wir es doch gleich so ein bisschen wie in eins durchmachen. Und die zweite Folge, die war nämlich auch in dieser Staffel, in der vierten Staffel vom A-Team. Die war die 20. Folge. Die hieß im Original The Trouble with Harry. Auf Deutsch Ärger mit Harry. Folge 25. März 1986. Das waren noch Zeiten. Das Drehbuch hat wieder unser Bill Nuss geschrieben.
Ja, bekommt er mal einen auf die Nuss oder ich?
Ja, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, David Hemmings hat die Regie geführt und das ist jemand, der hat viel Fernsehen in den 80ern gemacht, hier Airwolf, Magnum, Mord ist hier Hobby und so. Da hat er Regie geführt. Beim A-Team waren es insgesamt 9 Folgen, die er in Regie also behandelt hat und ehrlich gesagt, das ist so ein routinierter Typ, würde ich mal sagen.
Ja, ne? Klar. Ja.
Ganz, ganz routinierter Typ. Ne? Und da kann ich eigentlich gleich mal kurz so ganz kurz mal zu dem, um was es in dieser Folge geht. Und jetzt mache ich es mir mal leicht, jetzt lese ich es einfach mal ab. Nicht mit KI, sondern lese ich es einfach selber mal so ab, so richtig oldschool wie früher. Weißt du, wie früher in den 80ern, wo wir noch Dinge selber ablesen mussten. Weil die Story doch ein bisschen verworren an der einen oder anderen Stelle in dieser Folge ist. Ne? Also, Clemens, bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich versuche dir zu folgen.
Lausche meiner Stimme. Also, in den 50er Jahren war Harry ein vielversprechender junger Boxer. Doch dann legte er sich mit der Mafia an, die ihn zu einem fingierten Kampf zwingen wollte. Versehentlich tötete Harry in einer Schlägerei den Mafia-Boss Noodles. Keiner wäre ein Mafia-Boss geworden mit dem Namen Noodles. Aber okay, pass auf. Seither wird Harry von Noodles Bruder Richie, auch genannt Crazy Richie, gejagt.
Das ist sehr wichtig.
Das ist wichtig, ja. Er ist wirklich verrückt. Der Boxer musste untertauchen, verfiel dem Alkohol und zieht seitdem mit seinem Sohn Jeffrey von Stadt zu Stadt. In Los Angeles wird B.A. Baracus, B.A. steht übrigens für Bad Attitude, nur mal so am Rande, auf den Jungen aufmerksam und beschließt, ihm und seinem Vater aus ihrer misslichen Lage zu helfen. Im Kampf gegen Crazy Richie und seine Mafiosi bekommt das A-Team diesmal schlagkräftige Unterstützung von Wrestling-Star Hulk Hogan. Das war die Story, die wir am 10. Juni 1961 auf RTL, 91 auf RTL Plus genießen konnten, bei der deutschen Erstausstrahlung.
Und kann ich eine kleine Anmerkung hinzufügen?
Ja.
Gefühlt 2/3 von dem, was du vorgelesen hast, passiert innerhalb von nur immer mal so ein Satz halb erwähnt und wenn du da nicht aufpasst, weiß ich gar nicht, wer sind jetzt die Personen.
Ja.
Es ist jetzt übertrieben von mir, aber ich hatte ja bei der ersten Folge schon gesagt, oh, da musst du wirklich dabei bleiben. Aber hier tauchen dann Leute auf und ich dachte, wer sind denn die? Ja. Wo kommt denn die dritte Partei jetzt her? Ja.
Du wirst lachen, aber, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich dachte, wieso? Ich hatte in meinem Fazit, was ich mir aufgeschrieben habe, zwei Gangs, die ihn jagen, sind mir ein bisschen zu viel. Bis mir dann beim zweiten Mal gucken auffiel, es sind nicht zwei Gangs, es ist immer noch die Gang von Crazy Richie. Es sind nur zwei Fraktionen irgendwie.
Das wird aber nicht...
Also, deutlich.
Nee.
Das wird überhaupt nicht deutlich.
Ich glaube, das ist so ein Ding, so ein klassisches Ding von, man macht seine Arbeit, man schreibt das Drehbuch und ja klar, du hast ja die Fraktion, das passt alles, aber dann haben das wahrscheinlich nur die Leute gelesen, die sowieso mit dem A-Team oder im Dunstkreis zu tun haben und die sagen, ja, das ist doch alles logisch. Aber wenn du das jetzt der normalen Person von der Straße zeigst, wer sind jetzt die Leute? Also
Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Und zumal wir auch so eine Überfrachtung so ein bisschen an Gaststars haben. Wir haben ja Harry, der von Paul Gleason gespielt wird, der durchaus ein viel beschäftigter Schauspieler gewesen ist. Also der hat sehr, sehr viel gedreht. Unter ja, anderem.
Das Gesicht kennt man.
Ja. Das Gesicht kennt man absolut hier. Evox, Dallas hat er mitgespielt. Also wirklich hier Hardcastle Comics, Trio mit vier Feuchten. Er hat in vielen, vielen Serien mitgespielt. Der war im Glücksritter, also im Glücks, da hatte ich ihn auch sofort im Kopf. Klar, Glücksritter, das ist doch der Typ mit der Liste. Ne? Beispielsweise. Oder er hat zu der Zeit, war er auch ein heißer Kandidat für Mensch Breakfast Club. Da hat er mitgespielt. Ja, genau, Breakfast Club. Hat er zu der Zeit sogar hat er den gedreht. Da war er der D-Rex. Ne? Also, das ist eigentlich jemand, der wirklich, wirklich, also er spielt Richard Vernon, also den Lehrer halt, ne? Beim Breakfast Club. Also schon ein Gesicht, das man kennt. Und dann hast du halt noch Hulk Hogan, der halt ne, ein großer Name ist halt, ne, und zu der Zeit auch, das ist wie gesagt am Ende der vierten Staffel sein zweiter Auftritt gehabt.
Halt
Hogan. Hulk Hogan.
Hulk
Hogan. Genau, der auch hier überall immer noch der Hulkstar genannt wird. Und dazwischen hast du auch noch völlig unvermittelt William Perry. Genannt Fridge Perry, ein Footballspieler, der zu der Zeit total populär in Amerika war und auch gerade einen neuen Vertrag unterschrieben hat und einfach irgendwie so ein popkulturell ein großes Ding war. Hier kennt den kein Mensch.
Ich wollte gerade sagen, ich kannte ihn nicht. Aber ich habe die Folge jetzt zweimal in kurzer Zeit hintereinander geschaut und dann wurde mir so unterbewusst vermittelt, das könnte irgendwie ein bekannter Footballspieler sein, aber ich selber kenne ihn überhaupt nicht, aber
überhaupt
dann habe ich begriffen, okay, der ist wohl anscheinend, das ist ein gängiger Begriff in den USA gewesen zu der Zeit.
Ja, ich habe mir gedacht, das ist irgend sowas, wo sie den halt reingedrückt haben, so ein bisschen wie Hulk Hogan auch reingedrückt wirkt in diese Folge.
Kann sein. Ja?
Und der hat einfach nur so einen kleinen Cameo-Auftritt, also der Fridge Perry ist dann halt so ein Footballstar zu der Zeit gewesen, war sehr populär halt und hat viele Gastauftritte in Filmen und Serien und so wohl gemacht. Habe ich aber alles nur erlesen, nachdem irgendwann in der Folge gesagt wurde, als er wurde ja in der Klinik aufgenommen und hatte dann so eine kleine Behandlung und schenkt am Ende halt den Leuten so ein Cappy von seinem Verein. Und dann wird ja gesagt, Mr. Perry und so, Fridge. Also es ist sein Künstlername quasi gewesen. Eigentlich heißt er William Perry und Fridge Perry ist halt der Name, den man in den USA kennt. Aber zeitgenössisch war das in vielen Serien in den 80er, 90ern so, dass man Leute reingepackt hat, die halt Footballspieler waren, Baseballspieler, die hier halt keiner kennt halt, ne? Das war halt so, bei El Bundy können wir ein Lied davon singen halt. Ne?
Chicago Bears und Philadelphia Eagles, London Monarchs, okay, das klingt sehr königlich.
Mhm. Auch, ja. Ja, aber dafür haben wir eine Eindeutschung in der deutschen Synchro an einigen Stellen bekommen, weil Hulk Hogan wird wieder als Ringer bezeichnet.
Ja, ich glaube, das ist, vielleicht war das auch nur so Fake News, das ist gar kein Wrestler gewesen, vielleicht kommt jetzt einfach die Wahrheit mal ans Licht, dass wir das mal aussprechen einfach.
Ja, vielleicht.
Es war ein Ringer. Hulk Hogan ist ein Ringer.
Ja, Ring und Wrestling ist ja jetzt auch nicht so weit.
Das ist doch alles. Das ist
ich musste aber auch bei der Synchro sehr lachen, als dann der Sohn von dem guten Harry dann auf die erste Schlägerbande stößt und die beiden bei ihm reinkommen in seine Wohnung und sagen, wer seid ihr? Und die sagen, wir sind die Kessler-Zwillinge.
Und dann dachte ich. Und die sahen gar nicht wie Zwillinge aus.
Einmal das. Und da fiel mir wieder ein, ach, die Kessler-Zwillinge gab es ja auch mal. Hab das nochmal gegoogelt, die gibt es auch immer noch. Das waren halt so, ja, Zwillinge, die Musik und Theater, Schauspiel und
so.
Also das ist so ein deutsches Phänomen gewesen.
Und
also,
weil du gerade diese Szene erwähnst, wo die zwei Schlägertypen da reinkommen, der eine ist doch von Miami Vice gewesen, oder?
Mit der Frisur? Ist er nicht, aber
wirkt so. Woher kenne ich denn den?
Ich,
das wirst du mir gleich sagen, oder?
Nee, weiß ich nicht. Ich hatte ihn
nicht. Den asiatisch aussehenden
mit den nicht? Haaren. Ich weiß aber, wen du meinst. Du hast eigentlich an Bobby Sixkiller gedacht aus Renegade. Pass mal auf. Ich habe nämlich sofort gedacht, das ist Bobby Sixkiller aus Renegade. Ich glaube, er ist es aber nicht. Das habe ich aber nicht genau eruiert, denn ich bin der Meinung, er ist es nicht vom. Aber ich habe den Namen da auch nicht mehr nach. Aber an Bobby Sixkiller habe ich halt auch sofort gedacht. Renegade, gnadenlose Jagd mit Lorenzo Lamas. Wer sich noch dran erinnert halt. An den 90er mal ein paar Jahre ein großes Ding.
Das sieht wirklich so aus, als ob er das sein könnte.
Es könnte vielleicht, wenn.
A-Team, warte, eine Episode. Ist es die 421? Warte.
Ja, das ist sie. Ja,
dann
ja.
Ist es er. Ja,
dann, okay.
Weil ich sehe es hier gerade. Doch, er ist es.
Okay.
Hat aber herzlich Magnum.
Okay.
Er ist es. Wir haben ein Mysterium gelöst. Deshalb muss man podcasten, Leute. Macht euren Podcast so, entschlüsselt ihr die Welt.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wie geil wir nicht vorbereitet waren und das vorher überprüft Nein. haben. Ne? Aber ich hab
ja, das wäre ja Quatsch.
Als ich den gesehen habe, habe ich sofort gedacht, das ist doch Bobby Sixkiller aus Renegade, Mann. Ja, siehst du mal. Aber was mich an der Folge auf jeden Fall schon mal irritiert hat, war dieses Intro, weil wir haben ein 25 Jahre zurückspringendes Schwarz-Weiß-Intro.
Ich hätte die falsche Folge.
Nee, das ist total faszinierend, ja. Weil sie zeigen diesen Boxkampf, also quasi diesen jungen Harry, wie er von dieser Mafia-Gang in der Seitenstraße bedroht wird, diesen Kampf zu verlieren, und der prügelt sich dann mit denen und tötet wohl, wie wir später erfahren, dann diesen Noodles aus Versehen.
Was aber auch nicht aus den Bildern, die wir sehen, hervor. Das wird später mal erwähnt, also wenn man da wirklich kurz nicht aufpasst, ist Ende.
Genau, und das Faszinierende an dieser Sache ist, dass es einfach so schwarz-weiß gedreht, so eine minutenlange Rückblende, die eigentlich auch man hätte locker erzählen können, und wie geil man eine Rückblende in der Zeit, so 25 Jahre zurück, einfach mit schwarz-weiß darstellt, weißt du, weil ich habe erst
und gedacht... Und Elvis-Mucke hatte ich mir notiert.
Und
ich
weiß nicht, Elvis-Mucke?
Ob das so stimmt, aber es klang so, ne?
So ein bisschen, ja. Aber ich habe noch gedacht, das ist so, das wirkte wie eine, ich dachte erst, das ist irgendeine Szene aus einem alten Film, den sie zeigen, aber nee, das ist tatsächlich für diese Folge gedrehtes Material halt, ne? Und dann musst du halt damit klarkommen, dass dann hast du halt den Sprung ins Jahr 1986, und dann hast du halt den Harry, der ist halt total abgewrackt, und der hat halt aber einen erwachsenen Sohn, aber um den kümmert er sich nicht, aber er trinkt und versteckt sich und hat irgendwie noch $10,000, woher auch immer, $10,000, die er immer noch.
Das wird auch überhaupt nicht klar.
Genau.
In der ersten Folge mit Hulk, da war das auch alles, ich gebe zu, vielleicht ein bisschen konstruiert und schwierig geschrieben, aber da wurde irgendwie klar, wer hat das Geld von wo nach weh. Das hat irgendwie grob einen Sinn gemacht, und man wusste, wo das Geld eventuell ist oder nicht ist. Und hier, ja, es geht da um 10.000 Euro, aber warum und weshalb, das ist...
Ja, es wird vor allen Dingen, deshalb denken wir auch, dass es zwei Fraktionen sind, weil es gibt zwei Schlägertrupps, die hinter denen her sind, und die eine haben offensichtlich mehr das Interesse an der Person Harry, weil sie wollen Crazy Richie sich für den Tod seines Bruders Noodles vor 25 Jahren rächen möchte, der war als junger Mann.
Was ich beim ersten Mal überhaupt nicht kapiert habe, was
genau.
Für ein Tod, ich dachte es geht um $10,000.
Genau, und deshalb ist es, weil diese beiden Fraktionen unterschiedliche Ziele haben, also dafür, dass der Mann, dass Crazy Richie, der muss wirklich verrückt sein, zwei Schlägertrupps hat, einen kümmern sich um die $10,000, das, was mir ehrlich gesagt als keine so hohe Summe vorkommt, da irgendwie, also aus der heutigen Zeit gesehen, da 35 Schläger zu beschäftigen, die nach 25 Jahren den immer, den armen Harry, woher auch immer er das Geld hat.
Wahrscheinlich kosten die genauso viel Geld in einem Monat oder so, weißt du.
Das ist doch wie bei Mask, wo Venom auch immer einen Aktenkoffer voll Geld gefordert hat, und dann hat doch mal irgendwer ausgerechnet, wie viel maximal an Dollar in so einen Aktenkoffer reinkommt, und dafür haben die ihre Fahrzeuge und Masken und Personal um den halben Erdball gekarrt. Das war alles viel teurer. Auf jeden Fall, deshalb denkt man, dass es zwei Fraktionen sind. Einmal, die einen wollen diese $10,000 von Harry, die sein Sohn in irgendeinem Auto versteckt hat, und die anderen wollen halt Harry habhaft werden, damit Crazy Richie sich für den Tod von Noodles halt rächen kann, der aus Versehen halt bei der Bedrohung von ihm getötet wurde. Und da habe ich mich, gut, das steht halt zwischen ihm, ne? Also zwischen den, ne, wenn der Bruder getötet wird, da kann man noch nach 25 Jahren sauer sein drauf, ne? Das kann ich verstehen. Nein. Aber die $10,000 machen da halt überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Und
dann gibt es ja am Ende noch was hinzukommt, was ich glaube erst so ab der Hälfte der Folge also wahrnehmbar ist, mit irgendeiner Lieferung am Hafen.
Ja.
Geht es da jetzt noch um Drogen? Leute, was ist denn in dieser kleinen, weiß nicht, 42, 45 Minuten Folge, was sollte da noch alles reingehen? Vielleicht gibt es noch was. Es gibt ja noch mal richtige Zwillinge. Es ist ja abgefahren.
Ja, also wirklich. Das muss man mal erklären. Zwischendurch haben ja auch, also wir haben ja Zweierteams, beziehungsweise wir haben zwei Teams beim A-Team, also BA und Hannibal sind mit dem Hulkster quasi eine Gruppe, und die andere Gruppe ist Faceman und Murdoch. Die fangen zu Beginn der Folge haben die ein Doppeldate mit Zwillingen. Diese beiden Zwillinge sind schon mal im A-Team aufgetaucht, ebenso auch als Zwillinge halt die Pac-Man daten wollte, was da auch
Gregor,
nicht geklappt hat.
Gregor, darf ich da kurz was sagen? Ich würde trotzdem gern die Linke nehmen, die ist ein bisschen hübscher.
Ja, sagt nein, Murdoch, ich will die hübsche. Aber okay.
Das sind Zwillinge.
Eineige.
Nee, die Linke. Ja.
Genau. Das Witzige daran ist auch, dass übrigens, da hat mich total der absolut glänzende Anzug von Pac-Man hat mich komplett rausgebracht. Hast du dir mal diesen Anzug angesehen? Er hat so einen silbernen Anzug.
Sehr glänzend, ja.
Also komplett glänzend. Ich habe echt gedacht, was ist das denn? Ist das der Zylon-Gedächtnis-Anzug, den er da anhat? Also selbst Mitte der 80er. Also das ist auch so ein Anzug, der nur Mitte der 80er Jahre genau in diesem Moment getragen werden konnte, als er versucht hat, die beiden Zwillinge zu daten. Und dann gibt es ja diesen Running Gag, dass die beiden mit dem Auto hinfahren, dann kriegen die einen Anruf, als sie gerade zum Date reingehen wollen, und Murdoch kann irgendwie dass ein Telefon nicht klingeln lassen, ohne ranzugehen. Und sagt dann immer, ja, geh doch ran. Ne? Und Pac-Man und Pac will nicht und so. Und dann aber irgendwann geht, ne, geht halt Murdoch ran, weil es mehrfach anruft, da ist Hannibal dran und die kriegen dann den Auftrag, hier was über die Schlägertypen rauszufinden. Was dazu führt, dass sie den Rest der Folge immer wieder gefangen genommen werden und kopfüber von irgendwelchen Decken runterhängen, weil sie von den Bösen verhört und verprügelt werden. Und das passiert mehrfach.
Heißt es, die werden praktisch, wird es zurückverfolgt, der Anruf? Haben die jetzt auch noch Verbindungen zu der Polizei, die ja auch in Erscheinung tritt in der Folge?
Ja.
Aber das ist wirklich alles krass. Also man könnte, glaube ich, noch eine Folge über diese Folge einfach drehen.
Ja.
Das würde für 45 Minuten ausreichen, sage ich euch.
Ich hatte verschiedene Fragen. Am Anfang haben wir dann auch diese Szene noch mit Hannibal, der offensichtlich B.A. Baracus ein Drehbuch noch irgendwie gibt, was er bekommen hat. Und da werden wir wieder erinnert, dass er ja eigentlich so ein bisschen Schauspieler mit als Monsterdarsteller, als Schauspieler arbeitet. Auch so ein wiederkehrendes Element beim A-Team, gerade in den Anfangsjahren. Und aber das wird nochmal zumindest erwähnt und dann kommen sie halt darauf, dass sie dem Jungen helfen wollen, der da irgendwie schläft, weil sein Vater irgendwie weg ist und dann schläft er irgendwie in diesem Jugendzentrum, weil er nicht weiß, wo er hingehen kann. Später kann er dann aber in der Wohnung Fernsehen gucken, wo die Schläger auf ihn aufmerksam werden.
Ja, das und ist, alles ist es verwirrend. Auch so, Gregor, wenn Leute bei dir einbrechen, was ja, glaube alle 5 Jahre passiert, wirst du dann den Fernseher auch immer auf die Person oder
nee.
Machst du das dann?
Das würde auch heutzutage keiner mehr machen. Ich glaube, da würde man und sonst was
fährst tun. Du dann mit deinem kleinen BMX auch weg?
Nein, aber nur das, was
und wirst du dann auch angefahren, so vorne das Rad eine Delle kriegt? Das, nee, das fand ich eine coole Szene.
Irgendwie so, ja, Delle. Da waren witzige Szenen, auch dass auf einmal der Hulkster auftaucht in so einer Limousine, die von einem Chauffeur namens Arnold gefahren wird. Der taucht auf einmal der Hulkster in diesem Jugendzentrum auf, einfach so unvermittelt, so in Minute 20. Alle feiern ihn, dass er da ist. Er sagt so, hey, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Und er muss sich so lachen, als der Sohn von Harry dann sagt, ja, ich hau mal hier ab. Und B.A. Baracus sagt, willst du nicht noch hier bleiben? Der Hulkster will gleich eine Rede halten. Da habe ich gedacht, ja genau, das möchte ich jetzt sehen.
Ne? Ja, also, das wurde uns leider vorenthalten. Was soll denn das?
Ja, weil der Hulk dann sofort auch mit dabei war, als sie gesagt haben, wir müssen mal hinter dem Jungen her. Irgendwas stimmt da nicht. Die haben ja gerade Hannibal, der ja auch einfach da rumsitzt an diesem Jugendzentrum, sagt, ja, irgendwas stimmt doch nicht. Der Junge hat uns erzählt, ist alles okay, aber ey, er schläft hier und so, ist ganz abgewrackt und so und redet schlecht über seinen Vater und so. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da habe ich mich auch gefragt, Clemens, die sind überhaupt nicht mehr auf der Flucht, oder? Die sind voll sesshaft jetzt, oder?
Ja, das, was du vorgelesen hast mit dem, sie wechseln immer irgendwie die Stadt und so, das kommt auch
Harry.
Gar nicht so.
Ja, genau.
Okay. Ja, aber es wird ja der Fall erzählt, beide sind es, aber das wirkt überhaupt nicht so. Also,
nee.
Ja,
weil, nee. Aber ich meinte sesshaft, das A-Team ist offensichtlich sesshaft das geworden. Auch. Weil
ja, okay.
Die hängen da einfach bei diesem Jugendzentrum rum und
ja, BA, stimmt, das ist,
BA
ja.
sagt, er macht das seit 6 Monaten. Also, was ist denn mit der Flucht vom Militär?
Ja.
Ja, was ist denn mit der Flucht von Militärpolizei, von der Militärpolizei geworden?
Ich glaube, die können die gar nicht finden, weil die gar nicht wissen, mit welchem komischen Wendy immer unterwegs sind. Die kennen ihn gar nicht.
Nee. Wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich so sehr jetzt die haben in einem Resozialisierungsding irgendwie drin mit diesem Jugendzentrum, die darf man nicht mehr wegnehmen. Solche Leute brauchst du halt, ne? Ja, aber also was ich halt witzig fand, ist auch diese Idee mit diesem, Pac-Man und Murdoch funktionieren, finde ich sehr, sehr gut zusammen, ne? Diesen wiederkehrenden Gag mit, ich habe dir gesagt, geh nicht ans Telefon.
Das war ja. Von der Decke hängen.
Ja, und dann hängen sie halt mehrfach von der Decke und auch immer dieser verzweifelte Versuch, diese Zwillinge immer wieder zu daten oder Ricky und Vicky, wie sie heißen, ne? Und dann immer wieder zu einem neuen Date zu überreden, während sie irgendwie gejagt werden. Und ich musste auch sehr lachen, wirklich, als die das erste Mal als Geiseln genommen werden und Hannibal dann gesagt wird, hier, ich habe deine Männer und wenn du uns die $10,000 nicht vorbeibringst, wie gesagt, die Summe wirkt im Vergleich dazu recht klein, dann bringe ich die um. Dachte ich mir, du Doppelmord für $10,000, okay, gut, aber gut, andere Zeiten, ne? Und ja. Dann kriegt der Hannibal das ja nicht, die fahren ja dahin, wo das Auto stehen soll, wo das Geld drin ist und das Auto ist abgeschleppt worden. Da habe ich mir aufgeschrieben, sie sind auf jeden Fall in der Undercover-Limousine gefahren, weil die fahren ja da immer beim Hulk im Auto mit, weißt du, in dieser Limo.
Ja, die fahren auch immer die schlimmsten Gegenden irgendwie und da fahren die mit dieser Limo immer lang, ja, das ist auch geil.
Aber das hat Hulk, der gute Hulkster ist der Typ, der immer sagt, das hier ist eine schlimme Gegend, ne? Oder hier sind gefährliche Leute und so. Und da, wo sie dann das Geld nicht organisiert bekommen, obwohl obwohl sie ja mit Hulk Hogan den zu der Zeit größten Wrestling-Star der Welt oder einen der
Popkulturellen... Da kann man nicht schnell 10.000 Dollar aufreißen, das kann überhaupt nicht sein.
In einer Limousine mit Chauffeur rumfahren ist überhaupt kein Problem, da fährt er mit.
Kaum möglich, ja.
Aber um hier zwei seiner Buddies, die ihm da geholfen haben, das Leben zu retten, da kann er keine 10.000, das erwähnt er auch gar nicht, er wird auch gar nicht gefragt, offensichtlich.
Nee, stimmt. Aber was auch geil ist, dass irgendwie eine halbe Stunde Zeit dafür ist, weißt du, sonst irgendwie, ja, hier, wir kommen übermorgen vorbei, aber nee, in einer halben Stunde sollst du dann irgendwie 10.000 auf der Kante gerade haben.
Und ich kann dir sagen, als jemand, ich kenne Leute, die in die Folge spielt ja in Los Angeles, die da einige Zeit verbracht haben. Du kommst nirgendwo hin in Los Angeles innerhalb von einer halben Stunde.
Ja, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Punkt.
Völlig unrealistisch, aber ich liebe diesen Anruf, den sie machen bei diesen Entführern und er dann, und Hannibal dann sagt, als er merkt, okay, das Geld ist jetzt weg, weil das Auto abgeschleppt wurde oder von der Polizei konfisziert war, wo die diese 10.000 Dollar reingepackt haben, wo er dann sagt, kann ich mal mit meinen Männern reden? Ja, kein Problem. Dann geben sie ihm dieses Telefon, aber ohne abzuhören, was die denen sagen. Ne? Und Hannibal sagt ja zu Murdoch, ja, hier, hören die dich irgendwie gerade ab? Nee, ist alles super, alles super. Ja, hier, hör zu, wir kommen nicht rechtzeitig, versuch da alleine rauszukommen, wartet nicht auf uns. Das ist ja super, gar kein Problem, machen wir doch gerne und so, weißt du. Das fand ich sehr witzig. Aber dann auch, gut, ja. Dann auch den Geiseln sagen, ey, hör zu, das wird nichts mit eurer Rettung, versucht selber abzuhauen, aber wartet nicht auf uns. Das ist eine super Sache.
Aber dass auch die Entführer da nicht mithören und dass du da Geheimnis ausmachen kannst, ist ein bisschen
untertrieben. Es wird ja noch blöder, dadurch, dass die dann von den beiden überredet werden, dass die Geldübergabe dann in diesem Diner ist, der voller Polizisten ist. Sind,
genau. Wahrscheinlich ist das so die Mittagsabsteige oder nachmittags, wo du da hier nochmal deinen Kaffee reinlässt und zur Schicht dann gehst oder in Feierabend. Und da sind nur Polizisten und halt die dann.
Ich habe so schallend gelacht darüber.
Vor allem, siehst du nicht auch schon die Polizisten schon praktisch vorm Eingang sind, auch noch Grüppchen und so.
Du siehst Autos, sie gehen an den ganzen Polizisten vorbei, du siehst die ganzen Polizeiautos da stehen. Das ist ja dieses Klischee, dass die Polizisten alle in so einem Donut-Shop rumhängen.
Aber, Gregor, du wirst lachen, ich glaube, diese Klischees können sich bewahrheiten, denn neulich gab es ja diese Sache mit diesen Iran-Raketengeschichten auf Israel und da war es so, dass beim Weißen Haus die Pizzeria, wo der Präsident praktisch im Lagerraum war, hatte ein sehr erhöhtes Aufkommen. Das konnte man richtig tracken und fand ich interessant. Also sobald da jemand mehr Pizzen als sonst ordert, da weißt du, jetzt ist irgendwo die Kacke am Dampfen. Und das ist vielleicht so.
Ja, einmal das. Ich war allerdings auch von dieser Nachricht so ein bisschen irritiert, dass das Weiße Haus nicht einen eigenen Essensservice hat. Das heißt, die lassen sich das Essen von dem Laden vor dem Weißen Haus liefern. Was ist denn, wenn böse Möps da irgendwie böses Personal reinjuchtern und denen was reinschütten oder so?
Praktikanten testen das und wer überlebt, dann hat Glück.
Aber ich war auch irritiert, dass das Weiße Haus nicht über eine eigene Essensversorgung verfügen.
Oder so einen Tunnel dahin bauen, weißt du?
Das kommt mir auch geil. Das müssen wir noch eruieren. Ja. Nein, aber wir haben, eigentlich gibt es so viele Sachen, die so einzeln witzig sind. Auch wenn die das erste Mal unser Dreiergespann mit dem Hulk, BA und Hannibal auf Harry stößen, der dann in diesem abgewrackten Kino sitzt und da ertrinkt. Und Hannibal ihm so, natürlich wird er von ihm mit einer Waffe bedroht, weil er soll abhauen und er nimmt sie ihm dann einfach so weg. Hannibal ist übrigens, das ist mir jetzt im Gucken der Folgen wieder mal aufgefallen, der ist der totale Handschuhträger, ne? Der hat immer Lederhandschuhe an. Ne?
Anders geht's nicht.
Ne? Es gehört offensichtlich wirklich dazu. Aber der beste Moment ist, wenn Hannibal ihm die Waffe einfach aus der Hand nimmt, wenn ich jemand mit einer Waffe bedroht, einfach aus der Hand nehme und dann Hulk Hogan ihm die Whiskyflasche wegnimmt und vorher noch sagt, dein Vater ist krank. Und dann die Whiskyflasche wirft, dass sie zerschellt und dann den Vater anknurrt. Wie Worf. Das ist so geil, weil er sagt, was willst du mir eigentlich sagen?
Ich glaube, so fangen gute Alkoholtherapien an. Ich glaube, das ist die praktische, aktuelle Methode heutzutage, ja.
Ja, aber du wirst lachen, als sie den dann in die Klinik gewuchtet haben, haben wir auch einiges über das amerikanische Gesundheitssystem erfahren. Denn die erste Frage, die gestellt wird, ist er krankenversichert?
Ja, das stimmt. Da muss ich auch schmunzeln. Das war so Klassiker. Ja.
Und dann sehen wir B.A. Vareckis, wie er beim Schieben des Bettes einfach so eine Goldkette vom Hals abnimmt, also von seinem Hals abnimmt und sagt, das reicht für die Behandlung und so. Ne? Dachte ich mir, mein Gott, der gibt sein letztes Gold für die Behandlung. Nein, er hat ja noch viel mehr da hängen, aber fand ich irgendwie sehr niedlich.
Der wird Ersatz-Goldketten haben im Van wahrscheinlich, ja.
Ja, richtig, richtig. Aber das sind alles so Sachen, die ganz gut funktionieren halt, ne? Und auch so diese wiederkehrenden Gags mit, geh nicht ans Telefon und das aus diesem Diner dann entkommen von Murdoch und Faceman, nur damit sie danach gleich wieder von dem anderen Teil der Gang irgendwie geschnappt werden.
Ja, und immer diese kaputten, neuen, teuren Anzüge, das ist schon cool.
Ja, die sind ja auch richtig zerrissen. Am Ende, die werden ja richtig, also da ist ja der Gag, dass die sich total fein gemacht haben und Pac-Man ja sagt, ich habe dir extra so einen geilen Anzug gekauft, ne, weil wir gehen jetzt auf ein Doppeldate mit eineigigen Zwillingen. Da muss man, ne, und da muss man schon so einen Anzug tragen. Die werden ja total zerrissen und zerschlissen und das ist ja so der Running Gag, auch wie sie am Ende versuchen, das wieder gut zu machen, indem sie so mit so Verbänden um den Kopf ankommen. Weil
drei
sie
Tage sagen, später da ankommen.
Genau, wir fahren anderthalb Tage, wir hatten schwere Unfälle und wie sie, dieses Bild, wenn die da stehen mit dem Verband um den Kopf und der Krause um den Hals, um bei den beiden, um Ricky und Vicky zu sagen, warum sie anderthalb Tage zu spät zum Date gekommen sind. Was auch witzig ist, weil als sie zu diesem Date gekommen sind, als dieser Anruf war, wo sie von Hannibal quasi zur Recherchearbeit abgezogen wurden, weil sie ja dann ans Telefon gegangen sind, sitzen die beiden Zwillinge ja in dem sitzen ja in dem Hotel, in dem Restaurant, also, und winken durch die Scheibe. Ja, und dann sagt Pac-Man zu dem guten Murdoch, ich sag denen mal, dass wir später kommen. Er geht aber nicht rein, sondern er winkt nur durch die Scheibe, deutet auf die Uhr und geht weg.
Dachte ich mir. Also, nonverbale Kommunikation. Ja, wir können auch eine Menge lernen, glaube ich.
Ja.
Was ich auch mir notiert hatte als Dialog, diese von diesem einen Schurken, wie hieß der? Crazy
Richie.
Genau, also Super Richie.
Ja, genau.
Genau. Dessen Frau, Geliebte, wer auch immer, hat so eine Szene und die sagt den Satz, also so redet kein normaler Mensch. Und wer schreibt diese Dialoge, habe ich mir notiert. Ich werde die beiden Kinder aus der Schule holen.
Das ist eine gute Idee.
So würde keine Person auf diesem Planeten reden. Die würde sagen, ich hole die Kids jetzt aus der Schule oder ich werde zur Schule und hole die beiden ab. Aber diesen Satz sagt kein normaler Mensch. Vielleicht ein Zylon, aber so redet man nicht. Wenn du eine Frau wärst und du würdest deine Kinder holen, würdest du das nicht sagen. Das ist so. Ich auch nicht.
Nee,
das klingt zu geschrieben. Ja, es sind Kinder, okay, wir packen die Info Kinder rein. Aber das klingt zu geschrieben. Sorry, Leute, aber.
Ja, und dann als Crazy Richie noch sagt, ja, das ist eine gute Idee, dann lass uns mal heute Abend essen gehen und so, hol mal die Kinder ab. Das ist wieder so eine Sprechrolle, die einfach so kurz ins Bild kommt.
Ist kurz
dann,
da.
Ja. Und dann ist die weg und danach hat die auch überhaupt keine Rolle mehr. Das ist genau. Warum
die Kinder abgeholt? Was ist denn? Die Folge lässt mich völlig unklaren, Gregor. Deshalb müssen wir wirklich den zweiten Teil davon noch drehen, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja. Da haben sie es einfach, die haben es einfach nicht nachgedacht. Die haben es einfach
nicht nachgedacht.
Die Kinder haben irgendwo gehört, dass der Hulk da in irgendeinem Jugendzentrum ist und so. Nein, aber das
sind da lieber hingegangen.
Ja. Das ist total lustig, weil das auch so wirklich eine so sinnhaft ist für diese Folge, wo alles so reingepropelt wird. Auch wie du vorhin schon gesagt hast, dass das dann irgendwann noch zwischendurch als Crazy Richie mit seinen Leuten Pac-Man und Face haben und die gehen ja dann einfach locker mit dem irgendwie eine Treppe hoch und erzählen, was dass sie abends noch diese Drogenübergabe am Pier haben. Und dann sagt noch der eine Handlanger zu Crazy Richie, ey, willst du das hier so vor denen sagen? Und er sagt, ach Quatsch, die töten wir doch eh gleich. Ja. Und so halt. Ne? Und was ja dann dazu führt, dass dieser Drogendeal, der auch noch on top drauf kommt, den die auch noch machen, nachdem sie jetzt Harry suchen, das Geld suchen und sich mit dem A-Team angelegt haben und mit Hulk Hogan, dann auch sagen, und abends, wir müssen aber abends rechtzeitig am Pier sein für den Drogendeal. Weißt du, also es ist so, da ist so unfassbar viel reingepropelt halt und auch als dann die beiden Pac-Man und Face entkommen sind, dann tauchen trotzdem auf einmal Hannibal und Diem auf, ne, bei den Entführern und sagen, wo sind denn unsere Leute? Ja, die sind weg. Ah, okay, ja gut, da müssen wir ja keine Rücksicht mehr nehmen und verprügeln die in bester A-Team-Manier mit dem klassischen Überroller über den Kopf drüber und und dann sagt ja noch Hannibal, da hat er so einen Moment, wo er sagt, ja hier, Hulkster, ruf mal die Polizei, sag, du hast die alle hier verhaftet, die werden dir glauben, ne, halt uns da mal raus.
Ja, nichts damit zu tun.
Ne? Dann siehst du diese ganzen Typen da liegen und wie der Hulkster in der Mitte steht und denkt und so grinst und so, ne, die werden glauben, dass du die alleine besiegt hast und so. Aber dachte ich mir, das habe ich gedacht, jetzt ist sicher das Ende vom Hulkster in dieser Folge, aber nee, der ist ja dann am Ende auch immer noch dabei halt, ne? Als es dann am Ende diesen großen Run durchs Krankenhaus gibt, halt, ne?
Ja,
das ist auch so absurd mit Schießereien und so, weißt du?
Alles drin.
Also, es ist total überzeichnet und es passiert wirklich viel, auch so an Action und witzigen Sachen irgendwie in dieser Folge, aber sie wirkt so unglaublich voll. halt, ne?
Es ist wirklich sehr vollgepackt. Was ich noch cool fand, wo hier Murdoch und Faceman halt mal wieder über Kopf hingen und dann sagen sie irgendwie so, ja, hier, wir haben hier noch irgendwie so ein, genau, wir beliefern, also es ging ja auch um die Drogen, was du gesagt hast.
Ja.
Das sagt ja irgendwie Murdoch sowas nach dem Motto, wir beliefern nur Hollywood-Größen und Onkel Dagobert. Stimmt. Und an der Stelle möchte ich den Ducktapes-Pod
gerne
grüßen, wo mein Kompagnon Thomas auch ja, mitmacht. Könnt ihr gerne hören.
Genau, hört die Ducktapes. Ja, genau. Ja, ja. Man kann nie genug über die...
Ja, kann man nicht. Ein bisschen Werbung muss sein.
Ein bisschen Werbung muss sein. Ja, die
hauen und da ist ja noch ein Thomas drin. Also ich hab da, wenn ihr den Namen Thomas cool findet, dann ist es was für euch. Ja.
Absolut, einmal das und es ist ein cooler Podcast und ich hau den natürlich auch in die Shownotes, wie sich das gehört halt. Ne? Hört die Ducktapes, ne?
Genau.
Tja, ansonsten muss ich noch sagen, was ich auch gut fand, ist diese kurze Botschaft noch, als die versuchen ja auch Harry von seinem Alkoholentzug nach 25 Jahren hart am Trinken, wird ja auch ein bisschen was noch über Harry erzählt. Er sagt, er ist eigentlich ein guter Kerl, ne? Er wollte damals als die Mafia ihn gezwungen hat, diesen Boxkampf zu verlieren, ne? Hat er da nicht mitgemacht, weil er ein fairer Sportsmann ist, was vom
Hulk. Was mir auch erst beim zweiten
Mal. Bei mir auch.
So, weil das war alles so schnell und ja, die boxen da halt und da ist eine Schlägerei, aber erstens, dass da irgendwer tot ist und ein Gangsterboss war, die Info kam bei mir null an beim ersten Mal. Und das hier auch die zweite Info, das ist ja sehr wichtig und essentiell, um bei der Folge irgendwie den Sinn dieser Folge zu haben, kam bei mir auch beim ersten Mal schauen irgendwie nicht an.
Ja.
Das war trotzdem auf Deutsch, aber trotzdem, es kam nicht
rüber. Ja. Ne? Es ist bei mir auch so. Wie gesagt,
ich weiß nicht warum, aber irgendwie.
Ich sag ja, deshalb ist dieses Schwarz-Weiß, dieses minutenlange Schwarz-Weiß-Intro, wo uns diese Vergangenheit von Harry erzählt wird und diese Schlägerei mit den Noodles und Crazy Richie und den Typen in der Gasse in Schwarz-Weiß, ist eigentlich nicht nötig. Das hätte man auch zeigen können, also erzählen können. In dem Fall wäre Tell, Don't Show fast sinnvoller mal gewesen, ausnahmsweise.
Ist nicht oft so, aber da wäre es wirklich vielleicht mal. Ja.
Weißt du, was das Allerwitzigste an der Sache auch war, wo dann B.A. Baracus so ein bisschen sauer darauf ist, dass er halt, du trinkst hier und dein Sohn, ne, und dein Sohn hier, der rennt hier die Nächte rum und macht sich Sorgen um seinen Vater und sowas, bist denn du für ein Arsch? Sagt er auch. Und dann geht er zu Hulk Hogan, deutet auf ihn und sagt, das ist Hulk Hogan, der größte Ringer der Welt. Und der hat versucht, dir auf die Beine zu helfen, du Arsch. Und so, und dann lasst uns gehen. Und so, also, das ist okay. Okay, dachte ich mir, jetzt kriegst du auch noch einen mit vom Hulkster. Der Hulkster hat ja wenigstens noch, der gibt ihm ja wenigstens dem Harry noch ein bisschen Props dafür, dass er sagt, ich bin aber ein fairer Sportsmann, ich wollte das, halt nicht von der Mafia korrumpiert werden. Ne? Das verstehe ich.
Das ist.
Es ist so witzig, wenn er diese Posen macht. Ne?
Was ich mir noch notiert habe, als so irgendwie, es war für mich ein Running Gag, aber ich glaube, das trifft auf alle Action-Serien so dieser Zeit 80er, 90er zu. Und zwar, es ist mir jetzt irgendwie, es ist wahrscheinlich jedem bewusst, aber mir ist es jetzt wirklich anhand dieser Folge aufgefallen, es gibt da eine Gesetzmäßigkeit, die hat jede Action-Serie dieser Zeit. Und zwar, es ist Pflicht, es steht so in irgendeinem Gesetz geschrieben, sobald man in ein Auto steigt, muss Musik ertönen.
Ja.
Es ist egal, welche Musik, aber sobald die Tür zu ist, geht es los. Das ist ein Gesetz. Es muss so sein.
Ja. Das ist das eine Gesetz. Das andere Gesetz ist, dass zwei sehr breite, muskulöse Typen offensichtlich ohne Probleme einen Typen aus einem Fenster werfen, ohne zu wissen, wie tief es nach unten geht. Ne? Also der Typ, der dann schon da, ich musste bei dieser Krankenhausszene am Ende so lachen, wo die dann diesen Kampf da haben, auch mit der Schießerei im Krankenhaus, weißt du, mit so durch die Tür zu zum Patientenzimmer, da wird erstmal durchgeschossen, alles kein Problem halt. Ne? Und
unserem hier Footballspieler war es, glaube ich, wurde ja gesagt, ja, hier ruhiges Einzelzimmer, ne?
Das war dieser Gag.
Da fing es ja an,
genau. Dass der immer eigentlich nur seine Ruhe haben wollte und dann ist die ganze Verfolgungsjagd immer an ihm vorbeigegangen. Und auf jeden Fall dieser eine Typ, den Hulk und BA dann zusammen sich vornehmen, der dann schon sagt, ich gebe auf, das hilft ihm nicht. Er wird trotzdem von beiden gepackt und aus irgendeinem Fenster geworfen. Und die haben gesagt, hoffentlich haben sie geguckt, wie tief es nach unten geht und was unten dann liegt. Weil da dachte ich mir so, Alter, das ist so die Härte der 80er Jahre gewesen, oder?
Mann, definitiv, Mann. Ja, dann gab es ja wirklich diese Schießerei noch, das war ja, also ich sag's mal in Anführungszeichen, zwischen drei Parteien, erst zwei, dann kamen die anderen noch, weil die dachten, ach, da machen wir mit. Und dann ist es ja so, dass Hulk uns zeigt, wie weit er Granaten werfen kann. Das könnte ja eine olympische Sportart werden. Granatenweitwurf oder Handyweitwurf ist ja auch schon, war damals in Nokia-Handys werfen oder so, gehen ja nicht kaputt. Und hier in dem Fall Granatenweitwurf. Warum denn nicht? Es wird ja keiner verletzt, wir sind hier beim A-Team.
Ne? Ja, also, ja, die Serie, die uns gezeigt hat, ne, Gewalt kann eine Lösung sein und es muss trotzdem keiner verletzt werden. also er wirft drei Granaten. Ne? Hannibal gibt ihm drei Granaten und lässt ihn werfen und er wirft die so weit, dass er immer, Gott sei Dank, die Granaten zwischen Fässern landen, die dann natürlich in die Luft fliegen.
Und das ist klassisch, an jedem Hafen, Gregor, gibt es so ein Kontingent an Fässern. Es gibt irgend so eine, ne, von dem Gelände, so 100 Hektar, da müssen 12% Fässer.
Es ist wie ein Videospiel.
Ja, genau, es ist ein Gesetz.
Obwohl die Action-Szenen wirklich geil aussehen, wie die Typen davor auch weglaufen und zum Teil noch zu Boden geschleudert werden von den Explosionen. Das ist mir sehr, also das war schon beeindruckend gut gefilmt und so. Also die Action-Szenen, da kannst du wirklich nicht meckern.
Da kannst du nicht meckern, nee, auf jeden Fall. Was ich mir noch dachte, weil so diese Hafenlieferung ist ja ein bisschen so im Unklaren, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, die Schurken packen in einer Szene vom Pickup-Truck, von irgendeinem Truck, laden die so diese also Kisten aus und da sind Waffen drin.
Ja.
Und jetzt weiß ich es nicht, vielleicht handelt es sich hier um einen Waffendeal am Hafen oder die haben wie jeder Gangster zu der Zeit einfach eine Kiste mit Waffen im Auto drin. Das kann ich jetzt schwer eruieren. Liebe Kriminalbeamte aus den USA, helft uns da ein bisschen weiter, weil das ist jetzt schwierig für uns. Ne, was ist der Fall? Vielleicht auch beides. Kann ja auch sein, aber das wäre jetzt meine Idee noch. Ne?
Die Standardwaffenkiste im Auto, meinst du?
Genau, genau.
Ja. Ich glaube, es war eher dann der Waffendeal, obwohl ich am Anfang verstanden habe, dass ein Drogendeal ist. Und dann, aber das kann auch wirklich sein, dass das einfach, weil es so kreuz und quer
in den Magazinen sind Drogen vielleicht noch. In den Kugeln. Ich weiß es nicht, ja.
Was aber schön sind, immer so kleine Meta-Anspielungen, als sie an dem Hafen waren und Hannibal sagt, wir gehen vorne rein und BA sagt, Alter, wieso immer durch die Vordertür? Können wir, ich möchte einmal durch die Hintertür reinstürmen und so, weißt du, können wir nicht einmal.
Ja, gerade das ist so ein Satz, den man BA gar nicht so zutraut.
Nee,
ne, von,
nee.
Aber ja, er hätte mal Lust, das auch mal anders zu lösen. Oder
genau.
Bisschen 5 Minuten Stealth und danach geht's erst ab.
Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall, es gelingt ja dann, den Deal zu verhindern, ne? Also beziehungsweise alle festzusetzen, ne? Auch Crazy Richie und seine Mannen dann auch niederzuringen und auch durch diverse Fenster zu werfen und mit Explosionen zum Boden zu treiben, muss man sagen. Ein Riesenaufwand, um diese $10,000 vom Harry zu retten. Aber man darf ja auch nicht vergessen,
es geht auch nicht. Ich glaube, die kommen da bei einem Minus raus, egal, ob selbst wenn sie, weißt du.
Ja. Ich habe mich auch gesagt, es muss ja eigentlich dieser persönlicher Aspekt sein, dass man, dass, sonst, dass Richie sagt, du hast meinen Bruder vor 25 Jahren getötet, auch wenn es unbeabsichtigt war, aber das steht irgendwie seitdem zwischen uns, weil wenn der irgendwelche Deals an Hafen mit Waffen oder was auch immer macht, dann denke ich mal, sind $10,000 nicht das Größte. Ne? Also wahrscheinlich kostet die Bande, die er hat, schon im Monat mehr. Halt, ne? Vermutlich. Halt, ne? Ja. Das war schon witzig. Zum Thema übrigens deutsche Synchronisation wollte ich noch erwähnen. Die Kessler-Zwillinge, wissen die Kessler-Zwillinge? War schon super. Aber schön war auch, wo sie gesagt haben, wo Face zu Murdoch gesagt hat, ja, wir können auch hier, dann können wir am Wochenende da und da und da und da hier in Urlaub fahren mit den Zwillingen und wie dann in der deutschen Synchro der Murdoch noch sagt, mir würde auch ein Wochenende auf den Jungferninseln reichen. Das ist ein schöner Meta-Gag mit den Jungferninseln. Ja.
Das ist nicht schlecht.
Ja, aber ja, trotzdem, also da ist schon unheimlich viel in dieser Folge. Aber so als Fazit, das ist schon witzig und actionreich und sehr absurd an vielen Stellen. Aber und es ist wie die letzte Folge, nicht das klassische A-Team, wie man es in der Erinnerung hat. Ne?
Genau, ich glaube, in der letzten hat es ja auch so die Merkmale aus meiner Sicht gesagt, ne, hier, du hast nochmal gesagt, wie der Ablauf meistens ist von den Folgen, da sind wir hier auch, grob vielleicht ein paar mit den Entführt-Sachen. Hat man ein bisschen was, aber auch diese Sache mit Verschanzen und was bauen und Schweißszenen, die in einem Musikclip untermalt sind, das fehlt hier alles. Aber das nehme ich ja der Folge auch nicht krumm, weil sie das ja auch anders machen will, was ja in der vorherigen auch so war. Ob sie es besser macht, ja.
Ja, es ist halt einfach wirklich, ich habe mich echt irgendwann gedacht, dafür, dass die nur 42 Minuten ist, passiert da wirklich so viel und einiges wiederholt sich ja auch so ein bisschen.
Also
aber
es gibt diese Filme, die 90 Minuten gehen, in denen weniger passiert an verschiedenen Handlungssträngen. Das ist schon mal klar. Deshalb wirkt es auch ein bisschen eher wie Arbeit, die zu schauen als die erste Folge vielleicht.
Ja, definitiv. Wie gesagt, ich musste es ja auch ein zweites Mal sehen und ich glaube, ich habe auch noch nicht alles richtig eruiert, obwohl ich auch, du hattest im Vorfeld in unserem Vorgespräch ja noch erwähnt, dass es so einen Artikel gab, wo so drin stand, dass die Gaststars am Ende vom A-Team mit für den Untergang des A-Teams verantwortlich sind halt. Ne?
Genau, also das ist von der Plattform, die Eltern erinnern sich, Yahoo.com, die Promi-Gastauftritte, die zum Ende des A-Teams beigetragen haben. Ja, und da geht es eben auch hier um Hulk und da muss ich mal gucken, weil hier steht zu viel. Hulk, so, genau, eben hier die zwei Folgen. Das FBI ist immer dabei und Ärger mit Harry.
Ja.
Genau, ja, das ist nicht.
Es waren aber einige. Genau. Boy George haben wir auch noch, ich glaube, ein paar Folgen vorher oder danach noch gehabt und so.
Hogan verriet Jahre später, dass man ihn gefragt hatte, ob er nicht eine feste Rolle in der Serie haben wollte. Er lehnte das Angebot nur, wie er zugab, wegen der Spannung zwischen den Stars Mr. T und George Peppard ab.
Ja.
Ich hatte genug davon, den Kampfrichter zu spielen, sagte er.
Ja, das ist...
Da geht es noch weiter und so, aber vielleicht,
also das,
so ein kleiner Eindruck einfach.
Genau, aber das hat man in der vierten Staffel merklich gemacht, halt auch dieser Auftritt hier von Fridge Perry beispielsweise, ne? dieser kleine Mini-Cameo des Footballspielers ist ja da wahrscheinlich auch nur ein Sinnbild, oder Boy George, der Cowboy George irgendwie vertritt später noch in einer Folge oder kurz davor, auf jeden Fall war es auch in der vierten Staffel. Diese Teambuildings, die wir hier in dieser Folge haben, ist auch so ein bisschen die Streitigkeiten, die es da zwischen den Darstellern gab. Also George Peppard soll ja auch so ein bisschen, war so der alte ein Filmstar, der eigentlich Fernsehen unter seiner Würde ansah, aber dann doch als, da bin ich hier der unbestrittene Star, und dann war Mr. T, der zu der Zeit mega angesagt war und alle wollten den, und ne, der war halt Mitte der 80er genau das Richtige für Mitte der 80er halt, ne, der war halt popkulturell ein Riesending und hat im Prinzip in der Fanpost dann halt auch George Peppard halt damals so den Rang abgelaufen, was halt zu ganz vielen Streitigkeiten zwischen den beiden führte. Mr. T hat übrigens sich den Künstlernamen Mr. T gegeben, Mr. T, weil er einfach gerne sicher gehen wollte, dass ihn immer jemand mit Mister anspricht. Halt, ne?
Das ist eloquent. Warum denn nicht?
Ich mich auch Mister T. Mister T. Wasser T. Nein, aber, und das führte unter anderem auch dazu, dass immer, wenn, die hatten so eine Leonard Nimoy, William Shatner Geschichte irgendwie so ein bisschen am Laufen. Immer wenn der eine was wollte der andere das auch. George Peppard hat irgendwann mal gesagt, er arbeitet nur noch 9-to-5, also nur noch 7-8 Stunden am Tag und am Tag halt nur noch. Dann hat Mr. T gesagt, das mache ich auch. Und dann führte das dazu, dass man so quasi Nachtszenen dann nur noch mit Dirk Benedict und Dwight Schultz drehen konnte. Also somit musste man Teams bilden. Und das führte dazu, dass man gesagt hat, okay, dann mit den einen am Tag, mit den anderen am Nacht,
dann vielleicht nach 5 Folgen öde.
Aber das ist auch ein Grund, warum es diese Teambuildings so ein bisschen gab. Das führte aber natürlich dazu, dass alleine nun die beiden, die sich gar nicht ausstehen konnten, so wirklich halt Peppard und Mr. T halt oft zusammenarbeiten mussten. Das hat's ja.
Was sie sich vielleicht dann wahrscheinlich auch anders gedacht haben.
Ja, vielleicht. Also das muss heiß hergegangen sein zu der Zeit. Muss wohl auch ähnlich so ein bisschen schwierig alles gewesen sein. Die haben mir mal irgendwann auch gesagt, warum es keine großen weiblichen Rollen in der Serie gab. Es gab ja in der ersten Staffel Amy, in der zweiten gab es auch eine, aber die sind alle so ein bisschen rausgeekelt worden und haben dann so gesagt, wir waren eine Serie von Jungs für Jungs und so, und haben das dann so ein bisschen begründet. Und Dwight Schultz hat in einem Interview, in einem Convention-Auftritt, den packe ich mal in die Shownotes, wurde er auch gefragt, wie so sein Verhältnis mit Peppard und so war. Und da hat er dann gesagt, als er ihn kennengelernt hat, er hätte ihn erst kennengelernt am ersten Drehtag am Set und ist dann irgendwie in den Trailer gegangen, wo man geschminkt wird und so. Und da kam dann George Peppard auf ihn zu und sagte, Hello, I'm George Peppard, I'm not a nice man.
Nein, das ist, okay,
ja. Da weißt du schon, wie der Tag läuft halt. Ne?
Was ich an der Folge noch bemerkenswert finde, dass diese Folge uns Bushido ankündigt.
Wieso?
Alles gut. Der Vater sagt zu seinem Sohn da relativ am Ende der Folge, er ist guter Junge.
Ach echt, Alter, geil. Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das habe ich gar nicht bemerkt.
Ich dachte mal, das kenne ich doch, das ist von einem Rapper. Ne?
Super.
Naja. Also deshalb, es ist hier, was hier alles drin ist. Also das ist Wahnsinn, ja.
Das ist ja super, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gleich Folgentitel, er ist guter Hulk.
1978 geboren, ja, vielleicht passt es so. Das Leben ist noch wie ein Boxkampf, und Gregor, was du mir nach dieser Folge unbedingt schicken musst, ist halt auch so eine Mütze, oder?
Also
das ist,
ja,
die Mütze. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer erwarten das auch einfach von dir.
Also diese Mütze kriegst du.
Ich habe noch nicht verstanden, ist das jetzt von diesem Football-Team?
Ja.
Es war nicht so. Ja, ich dachte, wo kommt das jetzt her? Aber anscheinend von dem Footballer dann, ja. Genau.
Ja, das war sein damaliges Team und so, darauf spielen die ja auch an, dass dann die meisten im Raum eine Mütze kriegen und dann nur Hulk und B.A. Baracus, die kriegen keine Mütze, und die beschweren sich dann bei Fridge Perry darüber und so endet mit so einem kleinen Lacher halt diese Folge noch. Und somit hat man auch nochmal Werbung für den Verein von ihm gemacht, damit haben sie ja wahrscheinlich seine An- und Abreise und die Hotelkosten im Sponsoring wieder drin gehabt. Aber auch, es ist so ein bisschen als zweiter und letzter Auftritt von von Hulk Hogan so ein bisschen enttäuschend, weil er einfach so, er wirkt so rein, also die Folge hätte auch genauso ablaufen können ohne Hulk Hogan.
Ja, ne? Das würde ich ihr auch anlassen. Also ich glaube, im Vorgespräch hatte ich es ja auch so in der Art gesagt. Also du hast die Szenen mit Hulk und BA, das sind eigentlich nur Abklatsch-Szenen, aber was ich fand, wie er gut herausgearbeitet hat in der ersten Folge mit Hulk, dass da einfach eine super witzige Dynamik und auch dieses gegenseitige Kumpel, ne, man neckt sich gegenseitig und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also wie viele Worte hat Hulk hier in der Folge? Das sind 10 Sätze, wenn es hochkommt oder viel so, aber nicht, nee. Das ist wirklich nicht viel.
Er knurrt.
Ne? Er knurrt, ja okay, das Hammer, das Knurren kommt auf die Pro-Seite. Aber du sagst es, die Folge hätte ohne ihn funktioniert und ja, die Action ist gut, aber vielleicht hätte man das einfach mit diesen, einfach die Verhältnisse von diesen ganzen Gangs und ob dann in welcher Deal findet statt, wenn man das irgendwie ganz klar ausgesprochen hätte mal in dieser Folge, dass ich es auch verstehe, dann wären mir mehr geholfen, als dass du unbedingt den Hulk da reinschreibst. Ich habe nichts gegen den, aber vielleicht in einer anderen Story hätte er da noch besser die Dynamik gehabt. Also vermutlich, in der ersten Folge, wie gesagt, fand ich das, würde ich immer gerne wieder schauen und so, aber hier hatte ich dann doch teilweise Mühen, überhaupt da zu folgen. Aber die Action, das sagst du auch, die war hier wirklich gut. Auch viel mehr geboten vielleicht als im ersten Teil, also es ist ja kein Zweiteiler, aber wo halt eher so kleinere Action-Sachen waren, aber vielleicht dosierter und mehr Story. Und hier ist halt, man hat so viele Story-Dinger drin, dass man gar nicht weiß, worum ging es jetzt hier überhaupt.
Ja, ja, es ist wirklich ein bisschen zu viel. Also diese, allein dadurch, dass ich erst beim ersten Mal gucken mir wirklich aufgeschrieben hatte in meinen Notizen, warum gibt es eigentlich zwei Gangs, die ihn jagen? Die einen wegen dem Mord vom wegen dem Mord an Nudels
auch meine Probleme,
und die andere Gang wegen diesen 10.000 Dollar. Und dann erst beim zweiten Gucken habe ich es kapiert, dass es dieselbe Gang ist, nur mit leicht unterschiedlicher Motivation.
Genau, weil, weil zum Glück, also die einen, der eine, der spricht ja immer von diesen 10.000 Dollar, das versteht man dann, aber diese andere Sache mit den Mord, das, also das habe ich beim zweiten Mal erst verstanden, dass da überhaupt irgendwo ein Mord mal stattfand. Ne? Wie gesagt, das wird mal irgendwie gesagt, aber ja, man aber kriegt dafür, davon gar nichts mit. Ne?
Dafür, dass sie das in einer Schwarz-Weiß-Szene mit jungen Darstellern extra zu Beginn minutenlang gezeigt haben, ja, ist das schon merkwürdig.
Das ist verschwendete Screentime, die man einfach für eine bessere Erklärungsart hätte verwenden können.
Ne? Da hätte ich lieber, da hätte ich lieber noch, das ist eine meiner Lieblingsszenen in der Folge und auch die eine der prägnantesten, da hätte ich lieber noch meine, die eine längere Ablenkszene der Polizei gehabt. Nämlich, was haben wir hier erfahren, wenn ein Auto mit 10.000 Dollar abgeschleppt wird und bei der Polizei in so einer Art Reservaten Parkplatz halt steht, dass du nur einen großen Hulkster dabei haben musst, der einfach ein Auto anhebt, damit alle Polizisten um ihn rumstehen und sagen, das morgen gehe ich wieder ins Fitnessstudio, damit du das Geld, die Beweismittel so aus dem Auto raussneaken kannst und so weit. Ne? Das ist so die Szene, die so hängen geblieben ist, dass er das als Hannibal zu BA sagt, zum Hulkster sagt, ich sag nur Hulkster, ja Mensch, hier, kannst du die mal ablenken? Alter, dazu, ich bin Ringer, da sagt er in der deutschen Synchro das auch, ich bin Ringer, kein Entertainer. Ne, witzig, ne? Da sagt er, ja, aber welcher Entertainer kann schon ein Auto anheben halt, ne?
Siehst du, gibt's wahrscheinlich nicht viele.
Weißt du, wie er das Auto hebt und die Polizisten alle um ihn herum nur klatschen und sagen, weiter Hulkster, morgen gehe ich auch wieder ins Gym. Ne, also das fand ich wirklich ganz witzig, so eine der prägenden Szenen in dieser Folge. Das und Facemans Glänzeanzug, der ist ja wirklich beeindruckend.
Glänzeanzug und also die Szene, die mir, also dieses Zusammenspiel fand ich eigentlich geil mit Murdoch, wie die da in diese Polizisten-Spielunke Diner gehen.
Was wollt ihr denn tun? Das fand
ich einfach so eine geile Idee.
Ja.
Was wollt ihr tun? Genau, dieser Dialog dann auch, also es war einfach cool gemacht. Das war wirklich gut geschrieben.
Ja.
Also, natürlich siehst du eigentlich, okay, da sind tausende Polizisten, ich gehe da nicht rein, aber geschenkt ist einfach geil gewesen.
Ja. Also, wo die da drin sitzen und auf ihre Essensbestellung warten. Ja, wenn die nicht kommen, bringen wir euch um. Ja, was wollt ihr denn tun? Wir sind hier umringt von Polizisten. Macht's gut, schönen Tag noch und gehen raus. Irgendwie fand ich das eine smoother Art.
Sehr charmant einfach.
Nachdem dir quasi, während du entführt wirst, vor den Geiselnehmern noch gesagt wird, hier zu, wir schaffen es nicht, euch rauszuholen. Versucht es mal selbst und wartet nicht auf uns. Total.
Ja, ich glaube, Gregor, das ist eine Hausaufgabe für uns beide, sollte man uns entführen, dass wir uns jetzt einfach Europa oder weltweit so eine Karte machen und gucken, ne, wo ja, sind, wo da, gehen Polizisten Donut essen. Donutshops. Und dann ja. Donutshops etc. Genau, Grüße an Homer Simpson. Und,
Richtig. Also, so nee, also da sind schon coole, da sind schon coole Sachen dabei, aber es ist halt alles wirklich viel zu
verästelt.
Ja, und wie gesagt, der Hulk und hier Fridge Perry, beides wirkt einfach so wie, jetzt müssen wir noch mit unterkriegen. Da haben wir bei der WWF und bei der NFL haben wir irgendwie zugesagt, dass wir da irgendwas von denen noch unterkriegen und so. So wirkt es so ein bisschen halt. Ne?
Und wahrscheinlich war es auch so, dass die nur zufällig beide in der Folge sind, weil Sendeplan war schon wieder was Nächstes. Und dann, ja, dann nehmen wir halt für die. Das wirkt alles so ein bisschen. Ne?
Ja. Richtig, genau, ja. Naja, gut, dann sind wir auch hiermit durch, würde ich sagen, lieber Clemens. Oder hast du noch was du loswerden möchtest?
Nee, ich warte jetzt einfach mal auf meine Mütze. Und
Sehr gut. Ja, dann muss ich sagen, dann hat das ja gut geklappt, dass wir die beiden Hulk-Folgen besprochen haben.
Ja.
Denn dann kann ich sagen, denn du weißt ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Dito.
In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss, macht's gut.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.